So, hallo und herzlich willkommen zu unserem weiteren Kongress-Special. Heute mit der Zusammenfassung von Tag 2, wo der Kongress gespalten war und ich nur an einer Hälfte teilnehmen durfte, nämlich an dem Fachteil. Der andere Teil hat parallel stattgefunden und war über Wochenbett und so weiter. Da habt ihr im ersten Teil über den Special von Frau Gigondet Fabienne gehört, wie der so war. Ich gehe heute noch mal ein bisschen detaillierter auf diesen zweiten Tag ein, auf den Fachteil, der allgemeine war zum Thema Homöopathie. Der erste Referat habe ich übernommen und da der mitgeschnitten worden ist, gibt es den zu hören und der kommt, wenn ich mich nicht irre, morgen oder übermorgen im Podcast. Wer also gern hören würde, was ich konkret auf dem gesagt habe, der kann sich da gern das dann anhören. Ich sage es aber hier für die, die keinen Bock haben, sich da 45 Minuten schon wieder mein Gelaber reinzuziehen. Sag ich mal, über das ich gesprochen habe, nämlich über Gemeinschaft und die Homöopathie, die diese Gespaltenheit in sich hat, ne? Dieses Individuelle versus dem Gemeinschaftssinn, ne? Und dass ich so ein paar Theorien einfach in den Raum geworfen habe, was ich glaube, warum wir als Homöopathie-Community eben nicht so zusammenstehen, und habe dann noch den Bogen geschlagen zu der Online- und Medienpräsenz und so weiter. Ne? Also ich habe da einen großen Bogen versucht zu machen, weil dieses Thema vom Kongress war ja Gemeinschaften finden, Perspektiven verstehen. Und ich habe mich das schon länger gefragt, warum wir eigentlich als Homöopathie-Community so heftig zerstritten sind. Bin gespannt, was ihr da von meinen Theorien haltet. Dann kam die Kaira Arcangeli, die ja einige schon kennen. Sie hat über die Sterbebegleitung oder allgemein die Begleitung von Tieren geredet. Und hat auch ein Konzept vorgestellt, wie sie neuartig in der Tierarztpraxis arbeitet. Das fand ich sehr beeindruckend, will ich nicht zu sehr ins Detail darauf eingehen, weil das auch noch frisch ist und sie sicher an anderer Stelle dann mal ausführlich nochmal da berichten wird über das, wie das läuft. Aber es war auf jeden Fall, was ich da mitnehmen konnte, es war ein wunderbares und sehr wichtiges Statement, dass wir uns mehr noch breit nicht breit, also mit Rückem, wo finde ich die Worte noch? Mal gucken, ob es klappt. Ne? Wenn doch sprechen eine meiner Hauptaufgaben wäre im Leben, ne? Dann wäre es viel leichter. Selbstbewusster. So, jetzt habe ich es geschafft, ne? Also dass wir ein bisschen selbstbewusster uns dahinstellen dürfen und viel mehr auch für das arbeiten können mit den Patienten, wie wir das gern wollen. Also ich, ohne zu viel zu verraten von dem, was ihr da erzählt hat, geht es eigentlich darum, dass sie die genug hatte davon, dass die Leute so halbbatzig da mal vorbeikommen und so ein bisschen, ja komm, komme ich heute nicht, komme ich morgen, schad nicht, nützt nichts, ne? Sondern dass sie nochmal gesagt hat, die Leute sollen sich voll committen. Da diese Halbsachen und da mache ich hier wieder ein bisschen und da ein bisschen. Das habe ich im Podcast an anderer Stelle auch schon mal gesagt, die Leute heute machen nicht mehr eine Therapie richtig, sondern 14,5. Was sicherlich auch in Ordnung ist, weil ja nicht eine Therapie alle Sachen sofort abdeckt. Ne? Aber es gibt so gewisse Zeiten und das scheint in der Homöopathie dann nochmal ganz wichtig zu sein, dass man wirklich jetzt mal richtig Homöopathie macht und nicht, ich komme so einmal und dann komme ich vielleicht nach 2 Monaten nochmal und dann komme ich vielleicht nach einer halben Woche nochmal oder auch nicht. Und vielleicht nehme ich die Mittel und vielleicht auch nicht. Ne? So, sie hat gesagt, sie nimmt nur noch Patienten, die richtig mitmachen und voll mitmachen und sonst sollen sie sich einen anderen Therapeuten suchen, mal salopp gesagt. Ne? Sie hat da ein super Konzept, wo sie die Patienten auch wirklich extrem gut abholt. Also wer da Interesse hat, kann sicher mal bei ihr auf der Website vorbeischauen. Da wird sie das ja aufgeschaltet haben und sich mal anschauen. Ist sicherlich ein Konzept, was man auch nicht gut finden muss. Ne? Aber ich habe mich damit als auch gedanklich eine Weile auseinandergesetzt und finde das für dann den Bereich, wo sie arbeitet, wirklich auch super gut. Weil ich teile das mit ihr so ein bisschen, dass manchmal ich denke, wir können die Potenziale und Möglichkeiten, die die Homöopathie eigentlich bietet, gar nicht so richtig ausnutzen, wenn Patienten nicht die Regelmäßigkeit, je nach Fall, ne, manche, also viele Fälle brauchen das auch nicht, aber bei bestimmten Fällen denke ich, ja, da müssten wir jetzt öfter ran. Und man auch der ganze Teil von Prävention, ne, wenn ich sag, einen Fall abschließen und präventiv arbeiten und kommen Sie doch, bevor Sie Probleme haben. Der Teil fällt halt komplett weg. Das hat natürlich auch wirtschaftlich finanzielle Gründe für die Patienten. Aber wenn ich dann immer denke, ja gut, also bei mir einen Präventivtermin wahrzunehmen, das ist dann zu teuer, aber zweimal die Woche zum TCM zu gehen, das geht dann plötzlich wieder. So, nichts dagegen, aber es ist ja nicht so, dass wenn die Leute bei mir alle halb Jahre jetzt keinen Termin haben, dass sie dann auch sonst keinen machen. Ich glaube, da sind wir inzwischen über die große, flächendeckende Therapeutendichte der Komplementärmedizin in der Schweiz auch verwöhnt. Aber wie immer ist es so, wenn sehr, sehr viele Köche an so einem Fall rumarbeiten, wird der Brei nicht unbedingt besser. Wenn da jeder nochmal Salz reinwirft, ist unter Umständen am Schluss auch da zu viel. Obwohl jede einzelne Komplementärmedizin sicherlich für sich gesehen sehr gut ist und ich ja auch gern interdisziplinär zusammenarbeite. Also nicht, dass jemand das falsch versteht, aber dann machen die Leute ja auch noch, habe ich an anderer Stelle schon mal mehr erwähnt, dann noch ätherische Öle und dann noch Stein und dann noch Schamanismus und dann noch Meditation und noch Yoga und noch Shiatsu und dann noch eine Kraniosakralbehandlung und dann noch Fußreflexzonenmassage und irgendwann ist es dann einfach too much. Ne? Gut, danach kam der Holger Malchow, den fand ich super gut in einem anderen Bereich, nämlich die haben nochmal gezeigt, wie man schwierige Fälle in der Homöopathie bei Krebs behandelt. Er kommt aus der Klinika ehemals Santa Croce, jetzt heißt es Klinika Dr. Spinedi im Tessin. Und die haben hauptsächlich, arbeiten sie mit Krebsfällen oder schweren Pathologien oder auch sogenannten unheilbaren Krankheiten und können immer wieder zeigen, dass die Homöopathie nicht nur Lebensqualität verbessert, ne? Die können natürlich auch nicht alle retten, logischerweise wäre auch dumm, das zu behaupten oder denen zu unterstellen. Ne? Die haben natürlich genauso Leute, die dann trotzdem sterben, aber die Lebensqualität ist mit Homöopathie dort stark zu verbessern. Wenn ich mich so dunkel erinnere, so ein bisschen her jetzt der Kongress wieder. Ich habe gesagt, den zweiten Tag nehme ich wann anders auf, ne? Weil ich da auf der Rückreise war. Sie auch eine Studie sogar gemacht haben, wo gezeigt ist, dass diese Lebensqualität verbessert werden konnte und auch Langlebigkeit. Aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, ne? Aber mindestens bei damals, als Dens Wooster gesprochen hat, war das ein Thema, dass es da diese Studie gab zusammen, ich glaube mit Freiburg oder irgendwie so. Ist aber auch schon lang her. Er hat aber auch erzählt, dass sie sehr gute Erfolge haben in der Langzeittherapie und hat ein paar Fälle vorgestellt in verschiedenen Kombinationen, mal mit Schulmedizin, mal ohne, mal so ein bisschen hinher, ne? Mal mit konstanter homöopathischer Behandlung, mal mit unterbrochener und so. Also das war sehr interessant und hat eigentlich so ein bisschen auch gezeigt, was ich den Patienten auch wieder mehr Mut machen will bei der Homöopathie, dass man nicht nach dem ersten oder zweiten Mittel, was nicht wirkt, dem den Rücken wendet, sondern vor allem dieses Big Picture hat. Ne? Weil wir hatten einen Fall zum Beispiel, der so vermeintlich für die Lokalbeschwerden, was der Patient gekommen ist, recht schlecht gelaufen ist. Aber man muss überlegen, der ist ja mit einem Krebs gekommen und meistens kommen die ja dann zur Klinika Klinika Spinedi in dem Modus von, ja, sie haben vielleicht noch 3 bis 6 Monate. Ne? So. Und dann haben die ja die konkrete Beschwerden und das war jetzt zum Beispiel ein Fall, wo er gezeigt hat, wo das jetzt nicht die konkreten Beschwerden jetzt massiv besser geworden sind oder immer wieder auch rückfällig geworden sind mit bestimmten Themen. Aber der Patient war einfach nach den 4 Jahren, die er den Fall gezeigt hat, immer noch am Leben. So. Und das ist eben das große Big Picture, was man auch mal sehen sollte. Das ist das, was mein Chef mir auch früher mal gesagt hat, wenn ich geführt hatte, ja komm, also jetzt hat er schon wieder Husten, dass Stefan oft zu mir gesagt hat, ja, du weißt ja aber nicht, wie der Patient dran wäre, wenn du jetzt keine Homöopathie gegeben hättest. Und ich finde bei so einem destruktiv-tödlichen Verlauf in der Medizin, dass zwar jetzt nicht sofort seine Beschwerden, die der Patient dort hatte, besser geworden sind und auch nach den 4 nicht wirklich besser waren, aber er immer noch lebt und keine andere Therapie angewendet hat für das, und natürlich trotzdem Teile besser geworden sind, ne? Aber er hat immer noch, ich weiß nicht mehr, was das genau war, aber immer wieder so Verhaltensauffälligkeiten gehabt. Das war bei dem Kind. Ne? Man denkt, ja gut, aber das Kind lebt jetzt halt noch. Und vorher war halt die Idee, es hat nur 3 bis 6 Monate und hat einen inoperablen Krebs. Ne? Also dafür ist die Prognose sehr schlecht und das Ergebnis super. Und wenn es dann immer noch mal Schlafstörungen hat oder Aggression, ist das ja dann ein weniger wichtiger Grund. Und das ist etwas, was mir wieder sehr Mut gemacht hat, auch zu verstehen, wenn man mal 1, 2 Mittel falsch gegeben hat in der Homöopathie und der Patient nicht sofort zufrieden ist, heißt das A nicht, dass wir nicht allgemein was für den Patient getan haben und es ihm vielleicht ohne Homöopathie deutlich schlechter ginge. Das ist natürlich kein Verkaufskonzept. So. Ja, wissen Sie, es könnte Ihnen ja noch schlimmer gehen, wenn Sie jetzt nicht zu mir gehen. Das will niemand. Aber dass das eben so ist, habe ich schon öfter mal beobachtet. Und der zweite Punkt ist sicherlich der, dass wir dann auch einen Fall gesehen haben, wo der manchmal das 3. oder 4. Mittel durchschlagend gewirkt hat. Also auch da mehr Zeit dem Homöopathen zu geben, Vor allen Dingen, wenn auch andere Therapien nicht geholfen haben, ist ja oft so ein Ding, ne? Ich war jetzt 10 Jahre dort, ich war jetzt 5 Jahre dort, dann war ich 2 Jahre hier, jetzt sind sie meine letzte Hoffnung, habe ich auch immer mal wieder über den Podcast, ne? Jetzt sind sie meine letzte Hoffnung und dann kommen die zweimal und gehen wieder, wo ich denke, ja gut, also ein bisschen mehr Geduld, wenn man 15 Jahre haben, die anderen Zeit bekommen, ich hätte auch gern 15 Jahre, so, dann würden wir das schon hinkriegen, ne? Ja, gut, das mal zu den Vorträgen. Gut, also danach kam der Roland Medtner, das ist ja ein bekanntes Gesicht in meinem Umfeld, bei dem bin ich in der Weiterbildung seit, ich glaube, 2 Jahren oder so. Der macht ein sehr interessantes Projekt, wo ich nicht so tief eingehen will, weil das wirklich sehr was spezifisch therapeutisch ist. Der arbeitet diese Materia Medica auf, ne, für die Laien, die jetzt zuhören. Wir haben ja ein Buch, wo die Arzneimittel drinstehen, ne, wo die Symptome drinstehen, wenn ihr Arnika kennt, ne? Berührungsempfindlich, besser Wärme, schlimmer Bewegung, ne? Diese Symptome, die kommen ja irgendwo her, jetzt ja keiner ausgedacht oder geträumt. Diese Materia Medica, und der erarbeitet eigentlich diese Materia Medica nochmal, also er präzisiert die und erarbeitet die Arzneien nochmal in einem ganz umfangreichen Rahmen, sodass wir eigentlich verlässlichere Informationen haben oder auch Ergänzungen, Überprüfungen, die gemacht worden sind, trägt er zusammen. Also ein Haufen Arbeit, die er da in Kürze präsentiert hat und sehr schön ist, ne, dass da auch weiterhin an der Homöopathie nicht nur grundlagenmäßig geforscht wird, sondern auch weiterentwickelt wird und verbessert und präzisiert wird. Das ist auch etwas, wo ich ja mehrfach schon plädiert habe dafür, wenn diese Forschungssachen jetzt auch immer mehr Hand und Fuß haben und wir da auch nicht mehr sagen können, dass wir keine Forschungsergebnisse haben, ne, dann sollten wir dringend auch das Geld in der Homöopathie wieder daran verwenden, die Homöopathie auch voranzubringen und uns nicht ständig zu rechtfertigen, weil da gibt es wirklich genug zu tun. Und ich denke, oft, wenn wir die Ressourcen darin investieren würden, die Homöopathie voranzubringen, hätten wir mehr oft erreicht, als vielleicht noch die 700. Studie zu machen, um irgendwelche Kritiker zu überzeugen. Aber es ist natürlich auch wichtig, auf der Front für Akzeptanz und auch für Absicherung zu sorgen für die Homöopathie, aber es gäbe auch die andere Baustellen, die auch sehr wichtig wären, unter anderem die Materia Medica auszubauen, sicherzustellen, vernünftige Prüfungen zu machen und dann die Symptome sauber zu übertragen, sodass wir nämlich auch Erfolg haben in der Praxis, weil es ja schlimm, wenn wir mit so einem Buch arbeiten, wo dann drin steht, ja, das und das Symptom, da hilft das Mittel, dann geben wir das und haben keinen Erfolg. Das schadet ja der Homöopathie deutlich mehr als ohne Studie. Dann kam der Dr. Med Miguel Corti Friedrich, der auch am Tag davor schon einen Vortrag hatte, etwas anderes dargelegt und darüber gesprochen, nämlich über die sogenannten Bandjeri-Protokolle. Das ist auch etwas sehr Komplexes, wo ich jetzt nicht in die Tiefe gehen möchte damit. Das ist auch sehr etwas Fachspezifisches und auch etwas sehr Umstrittenes, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Homöopathie. Das ist eigentlich ein bisschen... Ich habe es versucht für euch in einem einfachen Bild vorzubereiten, dass es jetzt wirklich auch jeder versteht, der nicht so tief in der Homöopathie drin ist. Und die Fachleute über die Bandjeri-Protokolle mögen mir meinen schlechten und halben Vergleich jetzt verzeihen. Aber man muss sich vorstellen, das kommt aus Indien, wo sie eben nicht 20 Patienten wie ich am Tag hatten, sondern ich übertreibe jetzt noch vielleicht 500 plus am Tag. Also wirklich ein Haufen, ne, lass es 100 sein, spielt ja keine Rolle, aber ne, wirklich viele, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben ja da auch mal so mehrere Tage gearbeitet und das sind dann auf die Woche gesehen, also schnell mal 1000 Patienten, wenn man so an einem Rush-Hour-Tag oder in einem Rush-Hour-Gegend mit Homöopathie arbeitet oder in so einem Camp arbeitet. Also das sind unvorstellbare Zahlen, die man da hat. Und da hat man natürlich nicht Zeit, wie in der Schweiz, ne, eine Stunde Anamnese oder länger zu machen und dann noch eine Nachbearbeitung und Analyse. Da könnte man dem Patienten ja gar nicht Herr werden. So dass eigentlich aus dieser Not heraus sogenannte Standardprotokolle gemacht worden sind. Man kann sich das so ein ganz kleines bisschen, jetzt kommt der schlechte Vergleich, ne, man kann sich das so ein ganz kleines bisschen vorstellen, wie diese Komplexmittel. Da gibt es ja auch Hustenkügeli, da sind dann einfach 8 Mittel reingeschüttet, zusammengemixt. Und so Schrotflintenmethode, ne, schießt man mal drauf und hofft, dass eins trifft. So ist das schon nicht, das meine ich, werde den Leuten da nicht gerecht. Aber so, dass man sich so ein bisschen vorstellt, die Leute haben einfach, sage ich mal, die Mittel, die häufig bei diesen Krankheiten indiziert sind, einfach mal standardmäßig gegeben. Und wenn das gewirkt hat, hätten sie es weitergegeben. Wenn das nicht gewirkt hat, hätten sie gewechselt auf andere Protokolle. Also im Prinzip, so wie wir in der klassischen Homöopathie auch arbeiten, nur dass wir es individuell verschreiben, verschreiben die fast medizinisch, was dann eben auch innerhalb der Homöopathie so ein bisschen diese Problematik aufwirft, dass die eben gar nicht richtig Homöopathie machen. Und deshalb sind diese Protokolle auch mehr gedacht für wirklich tödliche, schwerwiegende, destruktive Erkrankungen. Also wir sind auch wieder im Bereich von Krebs, wo diese Protokolle dort angewendet worden sind und große Erfolge gemacht haben, auch statistisch, studienmäßige Erfolge gemacht haben, hat er dann ein paar gezeigt. Aber da geht es natürlich nicht wie in der Homöopathie klassischerweise um die Behandlung des ganzen Menschen, sondern da geht es wirklich dann um die Begleitung von solchen kritischen Krankheiten. Der Dr. Miguel Gorti hat auch eigene Fälle dann gezeigt und ein paar Praxisbeispiele. Es war sehr erstaunlich zu sehen, auch wie oft und wie häufig und in welchen Potenzen er solche Arzneien einsetzt und wie beeindruckende Erfolge er damit erzielt hat. Danach kamen zwei Frauen. Jetzt waren wir ja wieder ein bisschen männerlastig, so auch das war eigentlich gut organisiert von der Omida, es war sehr gut durchmischt. Das fand ich auch mal schön, dann hat man auch ganz andere Temperamente, das fand ich überhaupt gut. Es waren ganz verschiedene Redner da vorne, die alle dann interessant anzuhören waren. Da war einmal die Dr. Med Barbara Bixe, die hier im Prättigau gewirkt hat und ganz ein bisschen im Spital Schiers noch wirkt. Und sehr, sehr lange und viel für die Homöopathie gemacht und geforscht hat und eingesetzt hat und eine lange Praxis hatte und als Ärztin Homöopathie praktiziert hat. Was auch mal ein schöner Mix ist. Die Patienten haben sehr gern diese Kombination. Und lange, lange eine Forschungsgruppe hatte und eigentlich aus dieser Forschungsgruppe berichtet hat, wie sie eigentlich die Arzneien tiefer verstanden, kennengelernt und dann angewendet haben. Es war ein sehr interessanter Vortrag. Sehr genossen. Und dann kam zum Schluss die Cornelia Jutt, die auch ehemalige SAI-Studentin ist, also die Schule gemacht hat, nicht mit mir zusammen, aber vor mir, also in der Schule, und eigentlich nochmal eine andere Methode, also eine andere Verschreibungsmethode dargelegt hat, wie man Homöopathie auch erfragen und nachher verschreiben kann, und hat da zwei Fallbeispiele gebracht, um das nochmal zu zeigen, wie auch der Unterschied ist anhand von diesen Sachen. Sie hat ein schönes Gleichnis gebracht, was ich interessanterweise, ich glaube, ein oder zwei Wochen vorher irgendwo gesehen habe, nämlich diese, wer das mal nachlesen will, der Elefant und die blinden Männer. Na, kurz gesagt, ist es ein Gleichnis dafür, dass man immer so ein bisschen aus seiner Perspektive ist, also der Patient aus seiner Perspektive sieht und damit aber selten das ganze Bild, und dass man auch den die Arzneimittel nur aus einem bestimmten Bild kennt und diese Methode, die sie dort vorgestellt hat, sich annähert an dem, versucht ein vollständiges Bild zu zeigen von dem, was natürlich auch wieder nur eine Sichtweise ist, ne, und damit ein bestimmter Bereich abgedeckt wird. Also insofern auch ein ganz interessanter Ansatz, der sich mehr mit diesem ganzen Blick auf das Ganze beschäftigt, der sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was wir in der SHI machen, wo wir auch einen ganzheitlichen Blick sowohl auf die Arzneien werfen und verschiedene Anstiege machen. Also es war mir alles sehr, sehr vertraut und hat damit eine gute Grundlage auch für ihr Arbeitsweg geschaffen, da von der SHI den Sprungbett zu nehmen aus und dann diese Empfindungsmethode dort zu praktizieren. Habe ich sehr schön gefunden, weil ich auch alles wiedergefunden habe, wie wir das in der Use-Methode machen, einfach nochmal ein bisschen anders aufgedröselt. Das war überhaupt etwas, um jetzt nochmal vielleicht was ganz Persönliches zum Schluss zu sagen, die vielen verschiedenen Varianten, die wir dort gezeigt bekommen haben, vom Sonntag, aber auch vom Montag, die waren für mich alle sehr interessant. Und es gab aber auch, darf ich ganz frech auch sagen, es war alles auch schön bestätigend für die Art, wie wir Homöopathie machen, ohne dass das jetzt vielleicht eine Riesenrolle spielt. Aber ich habe auch gesagt, es wäre manchmal auch blöd, ne? Man geht an so einen Kongress und nach 12 Jahren lernt man, wie richtig Homöopathie geht. Hätte mich auch ein bisschen geärgert, wo ich denke, ja toll. Und insofern war das auch schön zu hören, dass wir sowohl wie ähnlich arbeiten wie der Holger Malchow in der Klinika Spinedi, dass wir ganz große Überschneidungen haben mit dem Roland Medtner, dass wir ganz interessante Überschneidungen haben mit den Banderi-Protokollen vom Gorti und auch seiner Signaturenlehre, die er am Sonntag präsentiert hat, dass wir ganz, ganz viele, ganz enge Überschneidungen haben mit der Barbara Bixel, auch wenn sie eine ganz andere Herleitung hat, wie sie an diese Arzneien kommt. Und auch die Cornelia Hut, die einen sehr spannenden Ansatz gebracht hat, diese Methode darzustellen, habe ich doch alles in der Hughes-Methode, wie wir es an der SAI lernen und unterrichten, wiedergefunden, sodass ich auch sehr froh darüber war, nochmal auch eine Bestätigung zu bekommen, dass wir auf dem ganz richtigen Weg sind mit der Schule, die ich einerseits gemacht habe und wo ich immer noch unterrichte. Das fand ich natürlich auch schön. Ohne jetzt da alle Methoden und alle Schulen zu kennen und dazu sagen, dass die anderen das nicht machen, nichts läge mir ferner als das. Aber ich denke, dass auch viele andere Kollegen dort wie vielleicht auch diese Bestätigung rausbekommen haben, zum mehr Mut zu haben, auch wirklich mit ihrer Methode dort sich an den Patienten auch bei schwierigen Krankheiten ranzuwagen. Zumindest war das so mein Fazit. Ich hoffe, euch hat auch dieser Einblick in den zweiten Tag vom Homöopathie-Kongress gefallen. Jetzt wünsche ich euch alles Gute und wir nähern ja mit großen Schritten uns dem Adventskalender. Da wünsche ich euch auch ganz viel Spaß bei. Tschüss!